Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Menschen bauen Häuser. Breiten sich in Städten immer weiter aus. Das macht Sinn, denn wir brauchen natürlich ein Dach überm Kopf. Nachteil ist, wir klauen aber den Tieren ihren Lebensraum. Kann man das nicht besser miteinander verbinden? Also quasi schon beim Bauen an die Tiere denken. Doch kann man. Das Konzept wurde von zwei Forschern entwickelt, von Dr. Thomas Haug von der Universität Kassel und vom Professor Wolfgang Weißer von der Technischen Universität München. Die haben sich genau dieses Konzept nämlich überlegt und es heißt Animal Aided Design. Ich habe mit Thomas Haug gesprochen von der Uni Kassel und wollte wissen, was ist das genau?
Also wörtlich übersetzt heißt es ja sowas wie tiergestütztes Entwerfen. Und es leitet sich vom Computer Aided Design ab, CAD. Das ist nicht nur in der Architektur, sondern in vielen technischen Berufen ein wichtiges Zeichenwerkzeug. Das kennen Architekten, das kennen Planer, Landschaftsarchitekten, mit denen arbeiten sie.
Ja.
Das ist unser Zielpublikum, was wir erreichen wollten mit unserer Methode Animal Aided Design. Mit der Idee, dass diese Personen die Bedürfnisse von Tieren in ihre tägliche Arbeit, in ihr Entwerfen, in ihr Planen mit einbeziehen.
Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Was wir immer gern verwenden, ist der Haussperling, kennt jeder. Ist ja jetzt so eine Allerweltsart, hat aber ganz spannende Bedürfnisse und ist ja auch in manchen Großstädten im Rückgang.
Mhm.
Und jetzt könnte eine Architektin, ein Architekt sagen, ich will, dass die in meinem neuen Gebäude auch Platz zum Brüten finden und Fassadenniststeine in die Fassade einbauen.
Also, dass man ganz gezielt ein Loch quasi in der Wand lässt, oder wie?
Genau, und am besten mehrere, weil die brüten eben zu gerne in Kolonien. Das heißt, ich kann mehrere Bruthöhlen außen anschrauben, was aber nicht so schön ist, sondern ich könnte sie zum Beispiel auch in die Dämmung integrieren, dass sie hinterm Putz dann, also dass nur die Löcher in der Wand zu sehen sind.
Dass ich quasi als Mensch denke, das ist immer noch schön, aber der Vogel hat auch einen Platz.
Ganz richtig. Also vor allem auch die Architektinnen und Architekten müssen in dem Fall denken, dass es schön ist. Mhm. Weil die wollen wir ja auch gewinnen, dass sie das aktiv betreiben.
Das finde ich schon mal ein sehr gutes Beispiel mit den Vogelbrutplätzen. Welche Tierarten könnten denn noch besonders davon profitieren?
Also unsere Methodik ist prinzipiell tierartenoffen, aber es gibt sozusagen ein paar Klassiker, die sowieso schon an urbane Räume angepasst sind, Mauersegler, verschiedene sogenannte Fassadenbrüter, zahlreiche Fledermausarten. Aber es geht um ein weites Spektrum an Tieren, auch Insekten. Also wir sind da relativ offen. Es gibt Tierarten, die sind so gut angepasst an unser Tun, an das, was wir bauen und wie wir leben, die brauchen nicht gefördert werden. Die sind sozusagen,
die können
das gut
klar.
Von selber.
Ja.
Ja, genau. Ratten, Tauben, natürlich Waschbären, Füchse und so weiter.
Mhm.
Um die müssen wir uns jetzt nicht kümmern. Also man könnte natürlich AAD auch zur Abwehr von Tierarten verwenden, weil die Idee ist ja, ich kenne Tiere so gut, deren Bedürfnisse, Ansprüche im gesamten Lebenszyklus, dass ich Maßnahmen ergreifen kann, um ihr Vorkommen zu fördern. Und das könnte ich natürlich auch umgekehrt machen.
Das heißt, welche Tiere werden noch besonders gefördert?
Wir treffen uns an und für sich, wenn wir jetzt in einem Projekt beteiligt werden mit den Stakeholdern, der Wohnungsbaufirma und Architektinnen und so weiter und versuchen, gemeinsam eine Artenauswahl zu treffen, schauen natürlich vorher, welche Tiere kommen im Zielraum vor.
Mhm.
Ja, also wir tragen sie ja nicht hin, das könnte man theoretisch auch tun, findet
neue
ja Naturschutz neu ansiedeln, aber wir orientieren uns am Bestand in der Region. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Wohnungsbauprojekt, eine Stadterweiterung und habe nicht die Möglichkeit, dort ein Gewässer zu verwirklichen, dann muss ich mich nicht um Amphibien kümmern. Also dann scheiden die als Zielarten zum Beispiel schon aus.
Hilft es eigentlich auch uns Menschen irgendwie weiter, wenn wir jetzt die Tiere fördern und wir wohnen dann in so einem Haus und dann ist beispielsweise ein Vogelnest da in so einer Ecke?
Ja, ich denke, es gibt viele Menschen, die das einfach als Bereicherung ihrer Lebensqualität empfinden. Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Vogelgesang oder die Möglichkeit, Tiere zu beobachten, das Wohlbefinden und damit auch die Gesundheit von Menschen fördern.
Bauen für Mensch und Tier, das ist das Konzept des Animal Aided Designs. Also es integriert quasi die Bedürfnisse der Tiere von Anfang an bei der Städteplanung. Das ist das Forschungsprojekt von zwei Menschen, von zwei Forschern, nämlich von Dr. Thomas Haug von der Uni Kassel und Professor Wolfgang Weißer von der Technischen Universität München. Ich habe mit Thomas Haug gesprochen und wollte wissen, inwieweit dieses Animal-Aided Design eigentlich schon verbreitet ist. Ich habe ihn gefragt, achten da denn inzwischen mehr Städte und auch private Unternehmen drauf, tierfreundlicher zu bauen, oder sind das bisher wenige Vorzeigeprojekte?
Das Thema ist ja gerade sehr aktuell. Medial ist es ja, wird besprochen, dass es einen starken Artenrückgang auf der Erde gibt. Mhm. Insofern ist eine bestimmte Aufmerksamkeit da. Und wichtig ist es jetzt eben, dass man nicht nur die Naturschutzabteilungen in den Kommunen bekommt, sondern eben zum Beispiel auch die Stadtplanung. Und auch da gibt es, finde ich, Anzeichen, dass hier das Interesse größer wird. Wir haben in einem Forschungsprojekt eine große Umfrage unter deutschen Wohnungsbauunternehmen, Genossenschaften, kommunale Unternehmen gemacht, ob ein Interesse da ist, ob sie schon was tun und so weiter. Und das Ergebnis war, dass aktiv nicht sonderlich viel getan wird. Es gibt ein paar Vorzeigeunternehmen, die sehr aktiv sind, aber sozusagen im Großen und Ganzen wird wenig aktiv im Bereich Wildtiere im Wohnumfeld gemacht, aber das Interesse und die Offenheit ist relativ groß. Mhm. Das hat zwei Gründe. Es wird einmal von den Bewohnerinnen und Bewohnern auch nachgefragt, was passiert mit unseren Eichhörnchen, wenn ihr jetzt die Bäume umschneidet.
Ja.
Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit für die Unternehmen, ihr Image positiv zu beeinflussen, darzustellen und so weiter. Und das ist aus unserer Sicht völlig in Ordnung. Das ist ein gutes Thema. Und warum sollen das Unternehmen nicht machen und sagen, wir wollen qualitativ hochwertige Freiräume für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, und Tiere sind ein Teil davon. Es gehört einfach dazu, dass, wenn ich in der Früh das Fenster aufmache, dass ich Vogelgezwitscher hören kann.
Ich fand jetzt nochmal das Eichhörnchen tatsächlich auch sehr interessant als Beispiel, weil ich mich gerade gefragt habe, wie würde man denn jetzt den Lebensraum eines Eichhörnchens ins Design einbauen?
Eichhörnchen haben Kobel, die in größeren Bäumen auf einer bestimmten Höhe gebaut werden. Da muss ich mal schauen, dass das möglich ist. Ich muss schauen, was frisst dieses Tier, wie werden die Jungen gefüttert. Mhm. Aber da geht es natürlich dann in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchitektin drum, die richtige Pflanzenauswahl zu treffen. Natürlich Bestandsbäume zu erhalten, das ist ganz klar. Da muss man, glaube ich, in etwas größeren Dimensionen denken. Wenn man jetzt eine Stadterweiterung hat und da gibt es einen Quartierspark, dann kann ich ja sagen, hier soll zum Beispiel ein eichhörnchenfähiger Wald geplant werden oder Gehölzbestand, der Eichen, Baumhasel und so weiter. Mhm. Ich muss mir überlegen, wie kommt das Eichhörnchen in den Zielraum? Sind da große Straßen, die das verhindern? Es gibt ja zum Beispiel in Berlin ein relativ prominentes Beispiel, aber auch in anderen Städten, wo dann ein Eichhörnchenseil gespannt wird, damit die Tiere auch die Straßen überqueren können.
Was für eine gute Idee. Das habe ich das gar nicht mitbekommen. Das ist ja super kreativ.
Ja, das war auch das war ein relativ beliebtes Bildmotiv in der Zeitung, diese Eichhörnchenbrücke.
Ja, das muss ich mir unbedingt anschauen. Also Animal-Aided Design, wir haben jetzt gelernt, es bezieht sich nicht nur auf das einzelne Gebäude an sich, sondern auch ums Ganze drumherum. Ist das eigentlich teurer als, ich sag mal, in Anführungsstrichen normal zu bauen?
Also wir haben ja mit dem GEWUFA-Konzern, das ist das kommunale Wohnungsbauunternehmen in München, ein gemeinsames Projekt gemacht, das bald fertiggestellt ist. Und es hat gezeigt, es gibt natürlich Mehrkosten, aber die sind relativ gering, weil es oft um Kleinigkeiten geht. Also ich muss mir überlegen, wie kann ich die Dachbegrünung so machen, dass sie auch den Insekten, die im Substrat sich aufhalten, dass die auch den heißen Sommer überleben. Das heißt, es muss vielleicht etwas manchmal angehäufelt werden. Ich muss mir über die Pflanzenauswahl Gedanken machen im Freiraum. Ich muss mir über die Art der Pflanzen in der Fassadenbegrünung Gedanken machen oder dass es überhaupt eine gibt. Ich kann mir Gedanken machen darüber, welche Nistbausteine baue ich in die Fassade ein. Diese Maßnahmen sind relativ günstig und die können sozusagen mit den regulären Maßnahmen eigentlich mit erledigt werden.
Also es ist nicht sonderlich viel teurer, sondern eher ein bisschen aufwendiger in der Planung.
Genau, es geht eher darum, dass man einfach das mit beachtet und dann in den normalen Planungsprozess integriert.
Was ist denn, wenn ich jetzt in einer Altbauwohnung wohne? Kann man da auch Animal-Aided Design machen, nachträglich?
Im Altbau ist es ja sowieso so, dass durch die energetische Fassadensanierungen eher Habitatstrukturen zerstört werden. Also da werden ja die vorhandenen Schlitze, Lücken, Hohlräume und unterm Dach, in den Fassaden, die werden ja durch energetische Fassadensanierung entfernt. Das heißt, ich muss hier zugespachtelt, genau. Das ist natürlich dann relativ dicht, damit auch kein Wasser eindringen kann und keine Wärmebrücken vorhanden sind. Und da kann ich einmal Ausgleich schaffen oder eben diese energetische Sanierung nutzen, um da wiederum künstliche Nisthilfen mit einzubauen. Ich kann einfach zum Beispiel Schwalben-Nisthilfen anschrauben und so weiter. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Thomas Haug, wir haben über Animal-Aided Design gesprochen. Wir haben also geguckt, wie man Tiere in städtischen Freiräumen ansiedeln kann und das schon in seine Städtebauprojekte einbinden kann. Das ist ein Forschungsprojekt von Thomas Haug von der Uni Kassel und seinem Kollegen Wolfgang Weißer von der TU München.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.